heute haben wir wieder jemand zu Gast, Leute. Heute sind wir nicht alleine, sondern wir sind zu dritt, alle drei zusammen. Mhm. Jemand, der selbst nicht nur leidenschaftlicher Sammler ist, sondern auch ein Projekt im Hobby selber hat, der das quasi lebt, so wie er gerade eben im Vorgespräch schon gesagt hat. Der natürlich dann auch dementsprechend was erzählen kann, auch gerade hinsichtlich der Entwicklung, wie er das so selbst miterlebt hat, was er so sammelt und vieles, vieles mehr. Umso mehr freuen wir uns, dass wir einen Gast haben, wieder mal aus Österreich. Ich glaube, wir hatten schon mal einen Gast oder Gästin aus Österreich. Genau, hatten wir auf jeden Fall schon mal. Und wir freuen uns sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast, lieber Martin, um mit uns über das Hobby zu sprechen. Lieber Martin, grüß dich.
Hallo und Servus, wie man in Österreich sagt.
Sehr schön. Hallo Martin, willkommen.
Wie sagt man in Düsseldorf, Alex? Grüße natürlich auch nach Düsseldorf.
Ich glaube, ihr sagt mal einfach Tach. T-A-C-H.
Lange.
Mehr, also wir sind Tachlangen. Ja, das sagen wir auch manchmal, weil da ist von das ein oder andere Bierchen halt drin. Aber wir sind hart, aber herzlich, würde ich sagen, hier in Düsseldorf.
Sehr gut. Sehr gut. Nein, wir freuen uns, Martin, dass es geklappt hat. Wir sind große Fans, hatten wir jetzt ja auch zu ein paar Episoden mal alleine, dann wieder mit Gast. Und es ist immer sehr, sehr spannend, einfach mal andere Blickwinkel zu hören. Vor allen Dingen viel mehr über den Sammler oder die Sammler da draußen kennenzulernen. Und dementsprechend freuen wir uns erstmal, wenn du dich kurz vorstellst bei uns, beziehungsweise bei den Hörerinnen und Hörern, wer du so bist und wo wir dich gerade antreffen.
Ja, mein Name ist Martin. Ich komme aus Österreich, wie man unschwer hören kann. Bin, wenn man es ganz klassisch macht, 39 Jahre alt, bin verheiratet und sammle Baseballkarten hauptsächlich. Also ich bin Sammler, der aber als Nebenprojekt auch einen Online-Shop betreibt für Einzelkarten, für Breaks und solche Dinge. Trades and Dis heißt das Ganze. Könnte schon der eine oder andere darüber gestolpert sein. Instagram, ja.
Genau. Ich wollte gerade sagen, ich bin ja jetzt ja so ein bisschen auch in dieser Baseball-Bubble so ein bisschen drin. Also ich bin da so reingeplumpst. Grüße gehen raus an Tim Goldi, der mich da komplett reingezogen hat. Sebastian hat es immer versucht, aber der hat es da nicht so richtig geschafft mit den Mets. Und dann kam irgendwie Goldi mit den Dodgers. Und jetzt bin ich halt schon sehr dolle verliebt, bin ich hier ganz ehrlich. Und deshalb das Witzige auf Instagram, wenn man auf einmal anfängt, dann nach Baseball-Sachen zu suchen, dass dann der Algorithmus ja schon sehr zielgerichtet auch Sachen ausspielt. Und dann auf einmal habe ich dann von Trades and This immer die Werbung gekriegt, hier Break und hast du nicht gesehen. Und der hat mir auch geschrieben und ich glaube, das ist auf jeden Fall mal an der Zeit, weil wir wollen jetzt ja auch mehr in Baseball reingehen, Markus. Du ja auch. Du bist ja auch Mets-Sympathisant, kann man glaube ich sagen, oder?
Das stimmt, ja. Mets-Sympathisant hängt auch hier das ein oder andere von, auch wenn ich nicht so intensiv das Ganze verfolge. Deswegen freue ich mich umso mehr, heute etwas mehr darüber zu erfahren. Wie bist du denn aber generell zum Baseball gekommen? Weil oft ist es ja jetzt nicht der Fall, dass wir hier einen Baseball-Gast finden. Dementsprechend freuen wir uns. Und dann noch vielleicht in Österreich. Ich weiß nicht, wie groß die Baseball-Bubble in Anführungszeichen in Österreich ist.
Also unsere WhatsApp-Gruppe als Baseball-Sammler in Österreich umfasst, denke ich, 6 oder 7 Leute, also sehr, sehr klein. Die Baseball-Deutsch-Gruppe ist wesentlich größer, bedeutet aber nicht, dass ich jeden kenne, der in Österreich Baseball sammelt. Mhm. Wie bin ich dazu gekommen? Ganz, ganz ein schräger Zugang. Ich habe früher immer gerne Sportgames gezockt auf der PlayStation.
Ja,
und war irgendwann hat mich, keine Ahnung, wie sie alle heißen, ob ich sie nennen darf, aber FIFA und Sonstiges, hat mich nicht mehr interessiert und Fußball ist auch irgendwann langweilig geworden für mich. Und dann wurde immer empfohlen, die beste Sportsimulation ist MLB The Show. Und so bin ich zum Baseball gekommen, tatsächlich, spannenderweise. Ich meine, natürlich jeder von uns, ich glaube, Baseball ist ein krasses Paradoxum, weil Baseball ist, glaube ich, einer der wenigen Sportarten, den so ziemlich jeder Mensch auf dieser Welt kennt, durch Hollywood. Mhm. Aber ganz wenige kennen die Regeln. Oder kennen das Spiel an sich oder beschäftigen sich mit dem Spiel. Deswegen ganz spannend und bin dann reingekippt. Und wenn ich wo reinkippe, dann richtig rein. Habe 2014, glaube ich, begonnen, Baseballkarten zumindest mal zuzukaufen, Baseball zu gucken. Und 2016 oder so habe ich begonnen, Boxen zu rippen und solche Dinge. Und dann reingekippt.
Sehr, sehr schön. 10-jähriges Jubiläum sozusagen im Boxen-Rippen sind es jetzt dann sozusagen. Aber nochmal, um es aufs Games, ich habe es noch nie selber gespielt, aber ich habe immer gehört, dass dieses MLB The Show sau schwer sein muss oder irgendwie nicht so einfach zu spielen. Das finde ich einmal spannend und das, was ich auch so bewundere, mein Patenkind, der spielt halt auch NFL und Baseball und kennt dadurch jeden Spieler, nur durch dieses Spiel, dass
Das
man
ist
da
krass, mal zu spielen, das
so
stimmt.
reinarbeiten kann. Das frage ich mich immer. Das ist krass.
Naja, man spielt 162 Ligaspiele, also da lernt man schon viele Spieler kennen.
Ja, gut. Also man spielt dann schon eine ganze Saison, sozusagen.
Ja.
Ja, also krass, auf jeden Fall.
Aber ich finde es auch total spannend. Ich habe mir damals MLB The Show, das war damals im Xbox Game Pass immer kostenfrei drin. Und habe es mir mal runtergeladen und versucht zu spielen. Ich fand es halt komplett kompliziert. Also, ich habe immer Madden gezockt und NHL und FIFA und wie es alle heißen, ne? Und dachte mir auch irgendwie, genauso wie du, Martin, ja, irgendwie FIFA nervt jetzt, muss immer reinpayen und hast du nicht gesehen. Und Madden habe ich immer Ultimate Team gezockt. Ich hatte aber auch keinen Bock gehabt, mich immer tagsüber von irgendwelchen amerikanischen Jugendlichen abziehen zu lassen, die in ihrem Kinderzimmer sitzen mit so einem 3-Dollar-Headset. Und dachte mir irgendwann so, nee, das ist es jetzt hier irgendwie gerade nicht mehr. Ich muss halt irgendwas Cooles machen. Habe ich halt eine MLB runtergeladen. Und das war auf jeden Fall eine richtig wilde Veranstaltung. Und ich konnte es aber einfach nicht spielen. Das war eine Katastrophe, ganz ehrlich.
Ich spiele es hauptsächlich in der Singleplayer-Karriere. Also ich spiele wirklich nur als einzelner Spieler. Da ist es wesentlich einfacher und ist so eine schöne Hintergrundbeschäftigung, so eine entspannende Beschäftigung.
Ich finde das halt geil bei so amerikanischen Sportspielen, wie tief die Amis da reingehen. Da gibt es ja wirklich YouTube-Videos stundenlang, wie du den Schläger halten musst und welche Tastenkombination. Das ist ja bei NFL ganz, ganz schlimm, wenn es dann Erklärungen gibt, welches Audible musst du wann zünden. Hör mir auf. Also das fand ich dann mit FIFA immer ein bisschen zugänglicher und ich kann mir vorstellen, bei MLB wird es genauso komplex sein. Aber auf jeden Fall geile Nummer, finde ich sehr, sehr cool.
Ja. Wenn du jetzt aber irgendwann vom Baseball zu Karten, wie kamen dir auf einmal Karten in die Hand? Hat auch die Kindheit dich wieder eingeholt oder kam die auf anderen Weg dir entgegen?
Ja, ich habe natürlich Panini-Sticker gesammelt als Kind und komme aus einer Familie, wo Sammeln immer schon ein Thema war. Ich habe das Sammlergen in mir und habe dann auch tatsächlich durch einen YouTuber, der, ich keine Ahnung, wie der heißt, der auch MLB gezockt hat, der hat
Ja.
auch Boxen gebreakt und so bin ich dann noch weiter reingerutscht. Ja.
Krass. Eingerutscht ist
Und
auch
es
sehr gut. In die
ist leider.
Abo-Falle reingeslidet. Ja, der Klassiker halt, ne? Dann auf einmal ist man abhängig. Wir kennen es doch alle.
Und damals war es noch schwieriger, auch wirklich Sealed-Boxen in Europa zu bekommen, über irgendwelche dubiosen Importeure und sonstiges. Ist ja jetzt wesentlich einfacher geworden, Produkte auch in Europa, Sealed-Produkte zu kaufen, finde ich.
Ja. Das stimmt. Hat sich dein Sammelverhalten in den jetzt über 10 Jahren verändert? Also du hast jetzt gesagt, du machst Boxen auf, können gleich nochmal über deine Einzelkarten, du hast ja eine große Menge an Einzelkarten. Hat sich das irgendwie verändert über die Jahre hinweg und wie hat sich's verändert?
Ja, also ich rippe keine Boxen mehr für mich. Also ich öffne keine Boxen mehr für mich, wirklich. Also selten als Personals, weil ich lieber meine Karten zukaufe. Also ich habe am Anfang nicht gewusst, was ich sammeln soll. Ich habe Teams gesammelt, habe Sets gesammelt, was ja alles möglich ist, alles kein Problem. Habe angehäuft und angehäuft und irgendwann hab ich einfach gesagt, okay, ich will einen Spieler PC und ganz schlank das Ganze weitermachen. Ich habe jetzt nur mehr 3 Spieler als PC. Und die sammle ich aber, dass ich sehe, ich sammle eher Low-End und eher komplett sammeln und weniger gegradet und High-End. Also ich bin, dreistellige Karten wirst du in meiner Sammlung sehr wenige finden vom
Und du
Wert.
sammelst Mookie Betts, oder? So dein PC-Spieler,
Mookie
oder?
Betts, genau, und Ryan Sandberg, das ist ein 80er, 90er-Jahre Legende von den Cubs. Und ich habe mir noch einen neuen Rookie gesucht letztes Jahr, das ist ein Pitcher, Jackson Jobe von den Detroit Tigers. Und der hat sich kurz nachdem ich die PC begonnen habe, hat er sich verletzt und Tommy John
Heftig.
Surgery. Das heißt, er fällt wahrscheinlich sogar noch diese Saison aus und jetzt kriegt man seine Rookies billig. Sehr billig.
Aber wie ist es denn so beim Baseball? Wenn man, ich meine, du bist jetzt Österreicher, da wächst man jetzt ja nicht mit Baseball auf. Ich glaube, das wäre ja vermessen, zu sagen, wie sucht man sich da einen PC-Spieler aus? Weil das für mich als, sag mal, als, noch als Außenstehender, das wirkt ja alles immer sehr, sehr weit weg. Also Soccer ist irgendwie logisch, du guckst halt irgendwie Messi, Ronaldo, Andy Herzog. Aber
Ja.
Toni Polster. Aber jetzt so beim Baseball, warum Mookie Betts, warum Sandberg, was waren so die Beweggründe, die PC nach den Jungs auszurichten? Was hat dich überzeugt?
Zum einen hatte ich immer schon aufgrund auch musikalischer Geschmäcker und so eine Nähe zu Boston. Und Boston ist natürlich eine Sportstadt, wie wir alle wissen. Und
Klar.
ich, ja, ich mache mir keine Freunde mit, dass ich sage, ich bin immer Fan von allen Bostoner Teams. Da mache ich mir nicht immer Freunde, aber und da waren die Red Sox und Mookie Betts hatte 2014 oder 2015, 2014 sein Rookie-Jahr. Und ich habe die Rookie-Karte hier vor mir stehen, deswegen habe ich nochmal nachgucken können. Der hatte seine Rookie-Zeit und war da gerade so am Aufsteigen. Und ich habe mir gedacht, okay, cooler Spieler, echt ein eher down-to-earth, ruhiger Typ. Und ja, jetzt ist er bei den Dodgers, deswegen muss ich ja jetzt Dodgers sammeln. Aber ansonsten deswegen Mookie Betts. Und ich habe mich immer gern mit Geschichte beschäftigt. Und ich denke, jemand, der Baseball sammelt, beschäftigt sich auch mehr mit Geschichte als vielleicht manch andere Sportsammler, denke ich. Und Ryan Sandberg ist ein cooler Spieler, auch von der Persönlichkeit her leider letztes Jahr verstorben. Und so sind die zwei PC-Spieler entstanden.
Das heißt
Na
aber, da
cool.
kommt ja gerade bei Mookie Betts logischerweise, kommt ja immer wieder gefühlt dann bei jedem Set wahrscheinlich neue Karten raus. Das heißt, da gehst du dann neues Set, alle möglichen Karten voll machen aus dem Set. Das ist dann die Richtung. Ja, okay.
Wobei ich will nicht zu viel investieren. Also ich bin tatsächlich jemand, ich will sammeln, ich will meinen Binder voll bekommen, ich will meine Low-End Rainbows haben.
Cool.
Und ich finde es einfach schön, so eine Seite zu sehen mit neun Low-End Parallels, einfach die Farbvarianten zu sehen. Das finde ich schön.
Die,
Wie viele
sorry, mach du erst.
Binder hast du voll mit Mookie Betts?
Mookie Betts ist tatsächlich nur ein Binder und Ryan Sandberg plus ein paar andere Karten ist der zweite Binder. Es ist gar nicht, aber die sind wirklich komplett voll. Also das ist, ja.
Geil. Wie oft holst du die Binder raus, um dir die Karten anzugucken?
Zumindest jedes Mal, wenn eine neue reinkommt und fast nach jedem Break, den ich mache, der Dodgers-Spot ist bei uns immer, die Mookie Betts-Karten will oft keiner und die nehme ich mir dann, die kann ich mir ja traden und dann wird der Binder wieder rausgeholt und dann kommt wieder eine Karte rein und ja,
Das ist nämlich
genau.
ganz witzig. Mir wurde letztens, sag mal, vorgeworfen von Charlie, dass ich meine Karten sehr oft angucke. Und das stimmt tatsächlich. Ich hatte es euch schon mal erzählt. Ich habe ja manchmal meine Karten bei mir zu Hause im Koffer. Und wenn ich dann so in Telefonkonferenzen sitze und ich merke, das Thema ist gerade nicht ganz so spannend, dann geht der Koffer auf, dann wird die Karte rausgeholt, wird die mit dem Mikrofasertuch einmal wieder abgewischt. Genau. Dann geht die wieder in den Koffer rein. Ich mag das schon sehr gerne, sich die Karten oft anzugucken, weil deswegen hat man sie dann ja auch irgendwie am Ende des Tages, ne?
Ja. Es ist aber schon irgendwie, du hast quasi, du hast ja mehr als diese Karten, ne? Also wenn du jetzt sagst, es hätte mich jetzt tatsächlich überrascht, du hast zwei Binder voll, du hast ja aber auch weitaus mehr Karten auch zu Hause. Wie bewahrst du grundsätzlich deine Karten auf? Hast du da einen Plan für dich, eine Strategie? Ich finde es immer sehr, sehr spannend, da ein bisschen Inspiration zu bekommen, wie jeder seine Karten aufbewahrt, ne?
Also meine Beine sind nach Saisonen, also nach Jahre sortiert und tatsächlich aber Panini Tops durcheinander. Ich finde auch Panini, ich bin einer derjenigen, der auch Panini sammelt, obwohl es keine Lizenz hat, aber ich habe da kein Problem damit. Wenn eine Karte schön ist, ist eine Karte schön, da ist mir
Ja,
egal,
guter Punkt.
was da drauf ist. Und ich hatte ja auch, kann man ja auch, ich weiß jetzt nicht, wann die Folge kommt, aber ich habe ja auch vorhin in eurem Talk gehört, wie Leaf abgehatet wird. Und ich finde halt, wenn eine Karte schön ist, ist es egal, welche Marke das ist. Also ist meine Meinung.
Voll, ne? Also 2000%. Also dieses ganze Leaf-Gehate, was es witzigerweise ja fast nur hier in Deutschland gibt. Also in den USA ist es ja gar nicht so das Thema. Also da gibt es auch Leaf-Rookie-Otani-Karten, die unfassbare Preise erzielen, die auch wunderschön aussehen, ne? Die auch teilweise geile Patches drin haben. Und das finde ich dann auch bei uns in Deutschland manchmal so komisch, dass wir dann sehr diese deutsche Mentalität haben, von unserem Fensterbrett herabsehend, ja, nee, ist alles Schmutz, keine Lizenz drauf. Aber dann kaufst du die, wie halt eben in dem Beispiel, eine Messi-Karte, Kaboom, wo gar nichts auf dem Trikot drauf ist, weil es in dem Fall ja keine Lizenzen gab für Panini. Und dann findet man das halt gut. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich verstehe das mit Panini und Baseball. Ich finde aber zum Beispiel auch Flawless geil. Also ich weiß, es gibt super geile Karten. ohne Lizenzen, aber halt mit geilen Patches und coolen On-Card-Autogrammen. Also ich finde, da muss man mal ein bisschen flexibler werden hier in Deutschland.
Ja, man darf einen Aspekt nicht vergessen. Ich kann mir bei Panini eventuell von meinem PC-Spieler ein Autogramm leisten und bei Topps vielleicht nicht, weil nicht jeder hat
Ja.
das große Budget, das er investieren kann. Und es ist ja schön, wenn ich ein On-Card-Auto von meinem Lieblingsspieler zu Hause habe.
Voll, zu 1000%. Ja.
Ja, und wie ihr schon sagt, ne, also wiederhole ich ja auch immer, Geschmack ist relativ, aber weil du es gerade sagst, im Hobby-Talk ja auch immer wieder hoch, das ist das Thema Qualität und das stimmt dann meistens ja auch schon in der Regel auch bei Leaf oder egal wem, auch bei anderen Firmen dann sozusagen. Okay, das heißt, die Binder sind so sortiert. Wie viele Karten hast du aber insgesamt zu Hause? Weil das sind ja dann doch weitaus mehr, oder?
Naja, wenn man meinen Shop mit reinnimmt, sind es über 70.000 Karten, die hier neben mir stehen. Also die
Ist
stehen
das
hier
Wahnsinn?
links von mir. Ähm,
70.000.
Tendenz steigend, also es kommt vieles rein. Also ich habe jetzt eine Sammlung, die also Stand dieser Aufnahme noch nicht bei mir ist, aber die kommt morgen zu mir mit 100 Slabs oder so und 300 Einzelkarten. Da kommt wieder einiges in den Shop. Ja, sortiert, weil du gefragt hast, wie ich sie ordne. Ich stelle derzeit mein System um. Ich habe sie bis jetzt nach Sportart und dann nach Jahr, nach Set sortiert gehabt. Ich stelle jetzt um alles auf Seriennummern pro Karte, weil ich sie sonst nicht mehr so schnell picken kann für die Bestellungen. Das heißt, ich habe das Problem, ich bin ja kein High-End-Shop, sondern ich bin ein Shop, der Karten um 80 Cent anbietet. Bei mir kaufen manche Leute 70, 80 Karten auf einmal. Und ich würde
Ja, klar.
sonst 2, 3 Stunden für eine Bestellung brauchen. Und jetzt stelle ich mein System um, dass jede Karte eine unique Nummer bekommt und alle Boxen werden durchnummeriert. Und nach dieser Seriennummer suche ich meine Karten.
Ich finde das total spannend, weil, sorry, weil du hast ja so viele Karten, das ist ja der absolute Wahnsinn. Und auch, wie du sagtest, auch keine High-End-Karten. Ne? Das ist ja so ein bisschen diese Diskrepanz, glaube ich, in der ja auch viele Einzelkartenhändler ja auch gerade bei uns, ich sag mal, in anderen Sportarten ja sind, steigen alle ein in Low- und Mid-Tier-Karten und realisieren dann ja, okay, der Aufwand ist halt einfach sehr hoch. Ne? Also steuerlich, du musst alles verpacken, du musst die Sachen immer drehen, es muss ja immer Bewegung drin sein. Oder du gehst halt eben auf höherpreisige Karten, du drehst weniger, aber hast ja nur eine E-Rechnung zu schreiben, sage ich jetzt mal, und keine 25. Deswegen bei dir, gibt es da richtige Warenwirtschaftssysteme, die auf Karten ausgelegt sind? Gibt es da Inspiration aus den USA oder wie kann ich mir das vorstellen? Weil ich finde das gerade schon sehr, sehr spannend bei der Masse an Karten, die du da bewegst.
Also man muss seine Prozesse optimieren, weil ich mache das natürlich neben einem normalen 40-Stunden-Job. Das bedeutet, und ich habe bis vor einer Woche auch noch am Wochenende an der Uni studiert, also ich hatte
Okay.
eigentlich kaum Zeit, diese Karten online zu stellen. Man muss optimiert arbeiten. Also man arbeitet mit schnellen Scannern, man arbeitet mit einer Software, die die Karten erkennt, man arbeitet mit CSV-Dateien, schiebt die Karten in den Shop hoch und der Shop ist die Datenbank dann. Ja.
Krass.
Also musst du ja wirklich wissen, also du weißt genau, wenn ich jetzt sage, Karte XY liegt in der Box, da hinten, wüsstest du jetzt ganz genau.
Ja, fast alle. Ich bin zwischendurch mal chaotisch. Da gibt es ein, zwei Boxen, da sind die Karten drinnen, die ich sonst nirgends finde. Aber
Wie
alles
viele
andere ist
Marvel ist
hier, wenn
eine
ich.
PC-Box?
Aber hier, wenn ich links von mir gucke, wenn ich zum Beispiel 2023 Series One Baseball nehmen möchte, habe ich hier drei so Pappschuber, die kann ich rausnehmen und da sind sie durchnummeriert. Basekarte 1 bis 350, dann kommen die Inserts, dann kommen die Autogramme, dann kommen die Parallels, Nummerierte und sonstiges.
Krass.
Ja.
Wahnsinn.
Also du verbringst am Tag nicht viel Zeit mit Suchen von Karten, was ja ein Albtraum wäre bei 70.000 Karten.
Ja, ich habe schon Bestellungen dabei, da drehe ich durch, weil ich die Karten dann doch nicht kenne. Was noch erschwert ist, wenn man dann dazwischen auf Messen war und man hat das Inventar nicht perfekt auf
Ja.
Stand. Das ist schlimm und schwierig. Meine Kunden sind Gott sei Dank sehr, sehr verständnisvoll, wenn mal eine Karte bei 80 Karten nicht mehr im Shop ist oder wenn ich sie nicht mehr auf Lager habe. Aber ja, ich denke, für viele ist es, also wenn ich denen das erzähle, die denken immer, ich lüge oder ich rede irgendwie keine Ahnung was, aber ja, es ist verrückt. Also das hat nur was damit zu tun, dass ich gerne Karten rund um mich habe. Also das hat nichts damit zu tun, dass man hier Millionen verdient.
Ja, krass. Das heißt, du hast aber auch eine Dokumentation die du digital für dich zur Verfügung hast, logischerweise, dass du weißt, okay, welche Karten habe ich wo oder wie dokumentierst du noch deine Sammlung außer im Shop? Ja, okay.
Ja, also ich kann mir eine CSV-Datei jederzeit rausfahren und da bekomme ich alle Infos, die ich brauche eigentlich. Also ja.
Okay, sehr cool.
Ja. Ja.
Mega.
Das ist aber nicht nur Baseball, ne? Hast du vorhin im Vorgespräch gesagt, sondern du hast inzwischen auch ein paar Fußballkarten, Basketballkarten, die du in deiner Sammlung
Ja.
hast. Ja, sehr cool.
Ja. Alles an Sport.
Cool. Gibt es irgendeine besondere Karte, die du in deiner Sammlung hervorhebst? Also irgendwas, wo du sagst, die habe ich besonders bekommen. Die bedeutet mir besonders viel Wert. Das ist meine Holy Grail, den würde ich auf jeden Fall nicht abgeben.
Abgeben weiß ich nicht. Es gibt einen Sammler in Österreich, der auch Mookie Betts sammelt, der möchte die Karte eventuell haben, aber wir sind uns preislich noch nicht so einig geworden. Aber es ist eine Mookie Betts Rookie-Karte 2014, gegradet in, oh, das sieht man nicht in meiner Kamera, in der PSA 10,
Ist cool.
aus Topps Update. Die ist eine reine Base-Karte, die habe ich 2014, 15 oder so auf eBay gekauft, eBay Deutschland, ganz billig, hatte sie fast 10 Jahre in der Box. Und ich hatte zwei von denen und habe sie dann graden lassen und beide sind in der 10 zurückgekommen,
Wahnsinn.
was wirklich, wirklich cool war. Und ja, das ist so die Karten, die das Ganze gestartet haben bei mir.
Okay.
Ja,
Krass.
natürlich, ich habe 3 oder 4 Autogramme von Ryan Sandberg. Nachdem er letztes Jahr gestorben ist, wird es keine Autogramme mehr, wahrscheinlich nicht mehr geben, vermute ich. Die sind natürlich auch alle, also so eine Museum Collection. Oh, man sieht es leider nicht,
Ja,
ist
da
ein
sieht man
bisschen
so ein
blurry.
bisschen. Ja, doch, man sieht's.
Ja. Aber ja, mit einem Blur-Effekt und mit dem Blur-Effekt, eine Museum Collection, aber auch das sind wieder Karten, die sind nicht im dreistelligen Bereich. Also das ist wirklich, das ist Sammlerwert, den man einfach über die Jahre zu Hause hatte. Und die Story ist einfach cool, die sind 10 Jahre in der Box gewesen und kommen in der 10 zurück. Genau, ja.
Das ist schon krass, ne? Ich finde das immer so faszinierend. Ich meine, wir machen ja auch alle, ich meine, ich bin ja auch vorne mit dabei, mit in den Magnet rein, in ein Inlay, dann in Slab Mag und Slab Mag am besten dann nur mit Mikrofasertuch noch einmal anhauchen und rüberwischen in Zion Case, was du aus dem Fenster schmeißen kannst. Und dann manchmal gibt es so Karten, die hast du dann wie 10 Jahre in deinem Bein da oder in deinem Schuhkarton und du holst die raus und denkst dir, okay, fuck, es ist PSA 8, 9, 10. Und das ist dann, finde ich, dann total faszinierend. Ich meine, ist ja bei mir auch so. Ich habe letztens, das war jetzt Pokémon, aber wir haben Binder bekommen zur Hochzeit. Die Story kennen ja einige aus dem Podcast mit dieser einen teuren Karte drin. Aber ich habe mir letztens mal den Spaß gemacht und alle Karten mal rausgeholt. Ne? Und wenn du überlegst, okay, krass, die Karten sind 23 Jahre alt, die könntest du alle einschicken und wahrscheinlich jetzt, ich habe jetzt nichts gesehen, wenn sie alle eine PSA 8 mindestens. Das finde ich total faszinierend. Ne? Und da war jetzt nicht nur ein Penny Sleeve drum, ne? Die wurden einfach klatsch. In den Binder rein, wahrscheinlich aus dem Pack, ab in den Binder und die Dinger sehen halt aus wie halt frisch aus der Druckpresse. Das fand ich schon total faszinierend. Das ist schon cool teilweise.
Ja, die war im Toploader, also das geht ja dann, wenn es im Toploader ist und im Teambag drinnen, das geht. Aber ja, für mich haben viele Karten in meiner Sammlung einfach, ich weiß noch, wann ich sie wo bekommen habe, vor allem in der Anfangszeit. Wie gesagt, ich habe zum Teil Boxen aus den USA bestellt und weil sie in Europa nicht verfügbar waren und war dann happy, wenn ich eine Mookie Betts Base gezogen habe.
Ja, klar.
Also,
Ist ja mega.
so.
Aber ist das der Grund, Markus, warum du deine Karten alle in so Pappkartons hältst? Als Podcast-Host? Also,
Was
deine
meinst du?
Karten, also als ich vor einem halben Jahr bei dir war, war das ja auch sehr kernig bei dir mit deiner PC. Da war ja alles wirklich in Kartons.
Das lag noch am Umzug, lieber Alex. Aber wie du bei dem
Okay.
HCC-Treffen festgestellt hattest, waren ja schon einige Karten im Köfferchen auch dann mit drin.
Einige im Köfferchen. Das ist
Genau.
richtig.
Da sind
Einige.
auch noch ein paar Pappkartons da hinten. Aber
Da
zum
siehst du.
Beispiel, da richte ich mich schon so, was die PC-Karten betrifft, wie du es gerade beschrieben hast, Martin, ist ja bei mir überwiegend auch Isaac Bonga. Und die kommen bei mir dann auch sehr zeitnah in den Binder rein, weil ich das irgendwie aufblättern wollen würde und sehen wollte, wie die alle zusammen liegen. Da bin ich noch am Schwanken zwischen einem Toploader-Binder, gibt es ja die von Gemloader zum Beispiel, ne, wo du die dann irgendwie mit so einem Gerät aufblättern. Der Josip Livada Cards hatte mal letztens einen dabei. Die wiegen halt auch alleine schon mal so ein Binder mit gewissen Karten, wiegen halt auch schon mal ein paar Kilo.
Das ist schon verrückt, ja.
Da bin ich noch ein bisschen mit mir am Hadern. Aber deswegen höre ich mir immer gerne so ein bisschen die Ideen an, ne? Jetzt, was du erzählt hast, Martin, wie du deine Sammlung so ein bisschen aufbewahrst. Ja. Also
Ich habe letztens. Sorry.
sie liegen nicht mehr alle im Karton, wollte ich noch sagen.
Ich muss sagen, ich finde auch so ein Binder aufzuschlagen, das hat auch was. Das hat was ganz Eigenes. Ich habe zwar fast nur graded Karten, deswegen, ich will jetzt auch nicht heucheln, dass ich Binder zu Hause voll habe. Ich habe einen Pokémon-Binder voll. Aber auch selbst das, ne, dieses Feeling, das Ding aufzuschlagen, dieses Geräusch alleine, ne, von dieser Folie, die so ein bisschen klebt und knuspert, das ist irgendwie schon geil. Das macht mich richtig an, oder was? Und guck mal, ihr beiden lacht aber auch, ihr kleinen Perverslinge, richtig geil. So, also wir drei stehen auf Binderfolie und allein das ist schon irgendwie sowas. Und ich finde auch, die Karten wirken einfach anders. Sie sind so nah aneinander in den Slabs, da hast du immer den Rand noch und, ne, und je nachdem, wie wuchtig dann auch das Grading Slab ist, dann mehr oder weniger Abstand. Also ich kann das aber auch nachvollziehen, Markus. Nachvollziehen. Ich wüsste auch nicht, würde ich mir einen Binder holen für Toploader? Würde ich machen, also der Pingel in mir sagt mir, du brauchst einen Toploader-Binder. Der Ästhet in mir sagt aber, nein, das sieht kacke aus. Nimm einfach den ehrlichen mit dem Penny Sleeve. Ich könnte mich auch nicht entscheiden. Ich habe aber letztens was Neues gesehen. Es gibt ja diese Slab Mag Alu Cases. Ne? Ist ja irgendwie eine schöne Sache, um dann Magnet Holder in deinen Koffer einzufügen, dass alles gleich hoch ist. Diese Hüllen und diese Slab Mags gibt es jetzt auch passgenau nur für Magnet Holder. Das fand ich auch eine nice Nummer.
Okay.
Das finde ich interessant, weil ich überlege nämlich jetzt, für meine MLB-Prospects, weil ich bin jetzt da ein bisschen drin oder was, die kommen nicht ins Slab Mag rein, weil sie haben noch nicht den großen Sprung geschafft, aber da kommt der Magnet Holder in ein Slab Mag für Magnets.
Je
Gibt
nach
das Sinn? Ja,
Leistung
ich hoffe es.
sozusagen arbeiten sie sich dann
Genau.
hoch in
Die
den
kommen dann da
Max.
rein. Und das fand ich irgendwie eine coole Sache. Kann man in China-Land kaufen für einen kleinen Euro. Also lasst euch da bitte nicht abziehen hier in Deutschland. Die Idee fand ich auch nicht verkehrt. Einfach nur so Magnet Holder da zu schützen.
Übrigens, Prospects, du verfolgst aktuell auch die Saison, Martin. Also guckst regelmäßig, gut, aktuell nicht, weil es gerade keine läuft, aber du bist schon am Start.
Ja, natürlich. Ja, natürlich. Wobei ich bin manchmal mehr, manchmal weniger. Es ist so eine lange Saison und Baseball doch sehr umfangreich mit A, Double A, Triple A, mit den ganzen Minor Leagues.
Ja.
Aber man muss am Ball bleiben, denke ich, weil wenn der nächste Shohei Ohtani um die Ecke kommt, dann sollte man seine Karten nach oben schieben vom Preis.
Jetzt habe ich ja die zwei Profis hier. Wer sind denn die nächsten Shohei Ohtanis aus eurer Sicht?
Naja, es ist schwierig. Shohei pitcht und
Ja, ist
schlägt. Da
einzigartig.
gibt es derzeit nur einen. Das ist Jack Caglione von den Royals, aber der entwickelt sich nicht
Abgeschmiert.
so, wie man denkt. Ja, ich hab ein bisschen auf ihn gegambelt, aber der entwickelt sich nicht so, kommt aber jetzt in die Rookie Class für 2026, die Top-Sets. Muss man gucken, aber der Rest sind alles entweder Pitcher oder Batter. Also da
Ja.
gibt es keinen Two-Player so
Das war
richtig.
total spannend. Also ich glaube, Shohei Ohtani ist, also ich meine, wenn wir nachher nochmal auf deinen unfassbaren Hit-Pull nochmal drauf zu sprechen kommen, da hast du auch letztens ja den Vogel abgeschossen für die liebe Janni, wo wir uns, glaube ich, alle sehr drüber gefreut haben. Aber ich glaube, bei Ohtani muss man einfach anerkennen, wir sind gerade Zeugen davon, selber mal so einen Goat live mitverfolgen zu können. Ne? Also ich glaube, das wird er sein, wenn er nicht wieder irgendwie ein Hotel in Hawaii baut und Leute obdachlos macht. Grüße gehen raus. Oder der Dolmetscher anfängt wieder zu gamblen in Japan. Ich glaube, das ist was sehr Einzigartiges. Das ist so, weißt du, so dieses Messi, Ronaldo, Michael Schumacher, Beckenbauer, Pelé-Ding. Du wirst so eine Person nicht so oft sehen und wir können es gerade live mitverfolgen und auch lange live mitverfolgen. Ich finde das total geil bei Ohtani. Ich glaube, da ist gerade eher so ein bisschen die Sache, wer könnte so der nächste große Hit sein? Ich habe gesagt, ich beschränke mich wirklich nur auf die Dodgers. Ich bin jetzt auch wirklich committed, weil ich sage, das andere, das ufert dann aus, weil dann kommst du wieder, ich sag mal, in diesen Prospect-Gamble rein. Dann kaufst du mal die Karte und die Karte. Ich habe gesagt, so, ich werde jetzt Dodgers reingehen, die auch ne nebenbei ein sehr gutes Scouting-System haben, deswegen verlasse ich mich da einfach mal auf die Mechaniken. Die jetzt auch einen Deutschen haben. Apfelbaum wurde jetzt zu den Dodgers berufen. Gibt es noch keine Karten? Wurde schon im HCC diskutiert. Wir werden Apfelbaum Side-PC aufmachen bei uns. Der Junge hat es geschafft. Aber interessant ist, gerade bei den Dodgers, Emi Morales zum Beispiel bin ich jetzt drin. Zaire Hope bin ich drin, by the way. Die beiden habe ich mir da rausgepickt. Und José de Paula ist auch nochmal so ein Kandidat. Also die drei sind, glaube ich, gerade bei den
Dodgers ganz gut unterwegs. Ich habe gelernt, dass Emil Morales der ist, der komplett reinscheißen könnte, aber auch komplett durch die Decke gehen könnte, weil er spielt Shortstop. Das ist gar nicht so häufig, wohl einen guten Shortstop zu finden. Ist wohl so wie linker Verteidiger, von der Seltenheit her. Und der hat wohl ein ziemlich hohes Potenzial. Und da habe ich witzigerweise, glaube ich, eine ganz gute Karte gekauft. Und zwar eine auf 100 First Bowman Auto Mini Sparkle Diamond in der PSA 10. Die hat mich einfach ganz einsam angeguckt auf eBay für 110 Dollar. Und ich dachte mir einfach, oh, die Karte ist geil, die kaufe ich jetzt. Und die ist jetzt schon ganz gut gestiegen im Preis. Wahrscheinlich in irgendeinem Report drin steht, dass der Bruder gut spielen kann.
Martin,
So war
erzählt der gute Mann hier Mist
verkaufen.
oder kannst du das unterschreiben?
Ey!
Nein, keine Ahnung. Also ich muss sagen, bei den Dodgers, die großen Teams haben für mich, meine persönliche Meinung, immer das Problem, kriegen sie die Rookies oder die Prospects auch rein ins Team. Die Dodgers haben jetzt
Eben.
gefühlt einen Roster, mit dem sie wahrscheinlich zwei oder drei Playoffs-Teams bestücken könnten, muss man auch sagen. Also sie kaufen ja ein bis zum Umfallen. Die Yankees haben bewiesen, dass es schwierig ist, die Rookies auch wirklich und die Prospects reinzukriegen in ihr Team.
Ja.
Andere Teams schaffen das besser, muss man auch dazu sagen. Wer der nächste große Shohei Ohtani oder Superstar wird, keine Ahnung. Also für mich, bei den Prospects schwierig derzeit für mich zu sagen. Bei den Rookies würde ich sagen, für mich mein Favorite, aber natürlich auch, weil er für die Red Sox spielt, Roman Anthony hat letztes Jahr
Ja.
schon gut gespielt und wird wahrscheinlich der Top-Rookie zumindest in der ersten Hälfte der Saison sein. Und ja, der Junge wird Red Sox wieder nach oben heben.
Sammelst du den schon? Also bist du schon drin?
Nö, ich bin tatsächlich sehr, sehr strikt. Ich sammle meine drei PC-Jungs und den
Das
Rest
finde ich aber
würde
cool.
eskalieren. Es würde eskalieren einfach. Wenn man so sammelt wie ich, wenn man wirklich alles kaufen möchte an Basekarten und sonstiges. Das geht nicht, wenn man so viele Karten wie ich neben sich stehen hat, dann muss man sich kontrollieren selber. In Österreich sagt man, man darf als Gastwirt nicht sein bester Gast sein. Also,
Ja,
ja.
macht Sinn.
das kenne ich auch hier aus dem Rheinland. Der Wirt
Okay.
sollte nicht den längsten Deckel haben, sagen wir immer.
Ah.
Das heißt überall anders. In Frankfurt heißt, darfst nicht die längste Spritze haben, glaube ich, oder so.
Ja, perfekt, alles klar. Sehr gut, Markus. Und Laune wieder runtergezogen. Danke dafür.
Sehr gut, haben wir das auch geklärt. Jetzt habt ihr auf jeden Fall ein paar Namen gehört da draußen. Keine Investment-Tipps logischerweise, aber ein paar Namen sind heute auf jeden Fall gedroppt. Unabhängig jetzt von Namen, hast du eine bestimmte Lieblingsserie auch, Martin? Also gibt es irgendein Set, wo du sagst, das ist mein Highlight?
Allen and Ginter, definitiv. Also,
Cool.
weil es einfach so verrückt ist und macht unheimlich Spaß zu öffnen. Also letztes Jahr 2025, wie überall bei Tops, ein Hit weniger, der Preis dafür nach oben gegangen. Klar, kennen wir
Fair
alle.
mal erstmal.
Ja. Aber es ist ein cooles Set und was ich auch immer wieder gerne mag, ist, kommt aber darauf an, welches Set sie kopieren, ist Heritage. Weil da
Ja, richtig.
wird jedes Jahr ein altes Set aufgewärmt und da muss man gucken, was sie nehmen. Ist es 50 Jahre immer? Ich glaube, immer die Sets von vor 50 Jahren. Glaube
Ja, ich
ich.
muss sagen, also ich fand Allen &
Oder?
Ginter immer total cool, weil das ist, glaube ich, auch so ein bisschen unterschätzt, das halt auch so in Deutschland. Ich glaube, viele wissen gar nicht, was da drin ist oder wen man so ziehen kann. Das ist ja teilweise schon super abstrus, ne? Also so Bryan Cranston zum Beispiel im Dodgers Jersey, mega geil für alle Breaking Bad Fans. Das ist auch eine Karte, die ich schon länger beobachte. Die fallen gerade wieder ein bisschen im Preis. Papa geht wieder rein auf eBay. Markus kennt das Spielchen. Total cool. Ich fand auch Usain Bolt total geil zum Beispiel, ne? Also absolute Sportgoat, Sportlegende, schnellster Mann der Welt. Da habe ich mich gesucht, über den kam
Chuck
das so ein
Norris.
bisschen. Ja, Chuck Norris zum Beispiel, ne?
Chuck
Al
Norris war
Pacino hat ihn
drin.
unterschrieben, ne? Darfst du auch nicht vergessen. Ne? Das ist schon echt der Wahnsinn. Du hast Sylvester Stallone und so Spielereien. Ich glaube, Sly hat aber nicht. Ich glaube, Sly hat nur in Person unterschrieben auf den Karten, aber der war auf jeden Fall mit einem Motiv drin. Aber sowas. Ich finde, also Allen & Ginter, das ist nicht alles so mein Geschmack, aber ich finde, das ist schon ein cooles Set.
2024 waren sogar Drake May und Caleb Williams in Topps Allen & Ginter, bevor sie in Panini-Produkten drinnen waren.
Ja.
Spannenderweise. sind ja keine offiziellen Rookie-Karten, aber die habe ich graden lassen und zum Teil wirklich gut verkauft. Natürlich nicht für Unsummen oder so, aber die sind gut weggegangen.
Ja, das habe ich auch gesehen. Es gibt auch so wilde Karten, kann mich noch erinnern. Pina Colada. So, da war so eine Karte von einem Pina Colada-Cocktail einfach so mit drin. Oder so von Urlaubszielen oder sowas. Also das
Ich
Set.
habe das Krankeste, das ich gezogen habe, war eine Ananaskarte. Einfach wirklich das Motiv
Das ist
Ananas und
wild.
die hat nach Ananas gerochen.
Ach
Die
was?
Karten
Okay, das ist crazy.
haben nach den Früchten gerochen und es wurden auch Dino-Knochen in Relics verbaut. Ja,
Okay,
hat es auch gegeben.
wie hast du rausbekommen, dass die nach Ananas gerochen hat? An
Ich habe
die
sie
Wand.
einfach.
Er dran gerochen, Markus.
Ja, aber riecht man das dann so von der Ferne oder riecht man einfach an allen Karten einfach mal, ob die nach Ananas riechen oder nach Pina Colada?
Ja, das haben sie beworben mit. Also das wurde tatsächlich auch
Okay.
als Werbegag von Tops genutzt. Und
Krass,
ich
das
habe
ist ja
nur Ananas gezogen, aber ja, cool. Ja.
verrückt.
Total cool, aber ich mag sowas. Also ich finde, das Set ist einfach nice. Also ich habe ja auch gesagt, so ich habe ja so eine kleine In-Person-Autogramm-Sammlung und Elden Ginter ist da eigentlich extrem dankbar für, weil die Motive sind cool, auf die Karten passt irgendwie, sofern nicht schon Autogramm drauf ist, gerade auf die großen Karten irgendwie auch guten Autogramm drauf. Gibt ja auch eine schöne Pelé-Karte zum Beispiel. Pelé war auch eine Elden Ginter drin, das vergessen viele. Und da konnte man, das war jahrelang das günstigste lizenzierte in, also Autogramm von Pelé tatsächlich, ne? Und da kann man, glaube ich, schon coole Karten auch kaufen.
Ich hab mal Maria Sharapova Game Used Relic gezogen, zum Beispiel.
Ach was.
Ist auch
Ja,
wild.
warum nicht? Also,
Aber es ist
mit
ja eigentlich so
Jersey.
ein verstecktes, wie sagt man, nicht Goodwin Champions, gibt es auch von Upper Deck zum
Ja, so
Beispiel.
ähnlich ist das, ne? Ja.
Weil es ist ja
Ja.
eigentlich kein Baseball-Set, ne? Es ist ja dann schon, also
Das ist ein
gibt
Sportset.
es Sportset.
Lifestyle-Set. Ja, wobei von der Checkliste von den 350 Karten sind garantiert 200 sind Baseballspieler. Also muss man schon
Ja, okay,
sagen.
gut. Ja.
Elden Ginter hat noch einen schönen Twist, der wird den meisten vollkommen egal sein. Aber ich bin ein Riesenfan von Punkrock-Bands und jedes Jahr sind es mindestens zwei Punk-Bands drin. Da dürfte irgendwo bei Tops in der Redaktion jemand sitzen, der den gleichen Musikgeschmack hat wie ich. Ich habe immer wieder Lieblingsbands drinnen. Also es ist echt, echt lustig.
Ja, aber ich finde, also auch wie du gerade auch darüber sprichst, auch mit dieser Euphorie, das ist ja das Geile so bei Elden Ginter, es ist halt einfach ein Fun-Set. Ne? Es macht halt einfach auch Spaß zu öffnen. Ich gucke mir da die Rips auch immer gerne an, weil man sieht ja wirklich Karten, die du sonst vielleicht auch gar nicht vermuten würdest. Und manchmal ist es dann so ein super ehrliches und pures Sammeln. Wisst ihr, so wie früher. Ne? Nicht okay, ist dein. Also ich finde super sympathisch. Und wie gesagt, in Deutschland ein bisschen underrated. Ich wird viel zu wenig drüber gesprochen, was man da alles ziehen kann.
Und Rip-Karten. Es gibt Rip-Karten in
Das ist
Elden
auch
Ginter.
total krass. Ne? Da gibt
Mega.
es ja diese ganzen Stories irgendwie. Dann hattest du eine Vladi-Rip-Card und dann alle Leute: Ja, komm, mache ich die auf, mache ich die nicht auf, machst du die auf, hast ein Otani-Autogramm drin gehabt oder sowas. So komplett verrückte Nummer. Das ist schon echt cool.
Ich hatte das Gegenteil in Jannis Streams. Sie hat mir eine Rip-Card von Albert Pujols gezogen.
Ja.
Eigentlich, glaub, numbered auf 99. Und gezogen habe ich irgendeine Base-Karte, die einfach ja, ein Standard-Rookie war oder so. Hat mich
Ja.
richtig geärgert.
Aber es ist doch
Ja gut,
ganz
man kann halt
gutes.
auch nicht immer gewinnen. Ne?
Übrigens, Gewinn und ganz gutes Stichwort. Du hast es eben schon mal angesprochen, Alex. Du hast vor kurzem aber, ich weiß nicht, kannst du gleich beantworten, vielleicht deinen größten Hit bisher gezogen aus einer Box. Magst du kurz erzählen, was da am Start war? Oder wie das war, wie das Gefühl war, wie das gerochen hat?
Das gerochen hat, ist auch gut.
Die Karte liegt da oben irgendwo ganz weit hinten versteckt, damit sie nicht kaputt geht. Ja, war spannend, weil man nicht, dass als kleiner, ich bin ja wirklich ein kleiner Breaker, der das Spaß macht, dass man so eine Karte zieht, weil normalerweise ziehen das nur die großen Breaker in den USA. Ich habe eine Tops Super Fractor One of One Otani gezogen aus dem Insert Set Cyberstats. Hab mich blamiert Ende nie im Stream, weil ich habe weder erkannt, dass es ein Super Fractor ist beim ersten Reingucken, noch dass es die Dodgers sind. Ich hatte gedacht, es wäre eine Gold von den Rockies. Ist sehr schön, wenn das Ganze viral geht und man erkennt weder das Parallel noch das Team. War
Das
aber
war sehr
fies,
unterhaltsam,
weil
auf jeden Fall. Ja.
mit Super Fractor habe ich nicht gerechnet, weil sowas zieht ein normaler Breaker nicht. Sondern Gold wäre noch auf 50, ja. Und das zweite war, es war das Homefield. Na, wie heißt das? Es war ein alternatives Jersey von den Dodgers. Das heißt, das Logo
Ja.
hat nicht wie das Dodgers Logo am Helm ausgesehen. Und auf einmal ist das eine Otani und ich war komplett durch den Wind. Also, der ganze Break war. Ich war
Ja,
nur
das war
mehr auf
verrückt.
der Wolke 7. War cool, ja. Auf einmal waren hunderte Leute im Chat.
Echt, hat sich das so schnell rumgesprochen dann
Ja,
sozusagen? Ja.
ich habe selber abfotografiert und in die WhatsApp-Gruppe geschmissen. Man ist einfach, man freut sich einfach. Und wenn man es dann noch für jemanden sieht, der so im Hobby drinnen ist und in jeden Break bei mir reingeht, dann ist das halt cool, wenn es genau die Leute dann trifft. Und ich vergönne es jedem. Also sorry, das ist jetzt rübergekommen, das würde ich es nicht jedem vergönnen. Aber wenn jemand immer wieder einen supportet und so, dann ist
Klar.
es echt cool, ja.
Das verstehe ich auf jeden Fall. Du hast jetzt, musst du natürlich verraten, aber wenn du sagst, solche Sachen zieht man nur in den USA, hast du die Boxen aus den USA oder hast du die von einem Händler aus Deutschland oder wo hast du die gekauft?
Tops Spanien, tatsächlich.
Okay.
Da
Tops Spanien,
war,
sehr cool.
es war aus einer Archives Hobbybox und ich kann den Preis sagen, ich glaube, die hat mich keine 140 Euro gekostet, die Box oder 150. Eine
Wahnsinn.
Hobbybox mit zwei On-Card-Autos garantiert.
Ist das krass.
Ja,
Das ist krass.
war, glaube ich, nicht beabsichtigt, dass die da drinnen ist.
Tops Spanien, das war auch außergewöhnlich.
Ja, aber Wahnsinn, ne? Dann ziehst du halt irgendwie so eine monumentale Karte da raus.
Ja.
Das muss ja der Wahnsinn sein. Also ich habe echt noch nie irgendwas Krasses gezogen. Ich habe das auch so mitgekriegt und Janni war, glaube ich, auch ganz doll aufgeregt und aufgelöst, so eine
Ja.
Karte da zu haben. Das ist schon der Wahnsinn,
Ja.
ne? Also ist schon echt cool.
Ja. Also es
Es war
war.
meine zweite. Okay.
Nee, nee, also
War
du
meine
erzählst.
zweite One-of-One. Ich habe auch mal aus einer Mosaic-Blaster-Box habe ich eine Frank Thomas One-of-One gezogen. Mit der habe ich auch nicht gerechnet. Habe ich zuerst gar nicht erkannt, dass das eine
Krass.
One-of-One ist. Aber ja.
Ja, das zieht man auch nicht jede Woche. Also so eine One-of-One. Man geht man jetzt auch erstmal nicht davon aus. Aber das wäre jetzt so meine nächste Frage gewesen. Das war mit Abstand schon eben dein größter Hit, den du gezogen hast. Okay. Ja.
Ja, klar, mit Abstand. Also keine Ahnung, was die Karte wert ist. Ich will da auch keine Schätzungen abgeben, aber ja. Eine lustige Anekdote dazu. Ich habe natürlich sofort, weil ich dachte, jetzt bin ich richtig sensationsgeil. Ihr kennt wahrscheinlich alle den YouTube-Channel IF Sports Cards oder EF
Ja,
Sports
klar.
Cards.
Ja.
Und ich habe sofort eine Bewerbung reingeschickt, damit ich da reinkomme. Und es war in der ersten Woche danach war die Hürde, glaube ich, 10.000 Dollar und diese Woche waren es, glaube ich, 20.000 Dollar. Also
Ja,
keine
okay.
Chance, dass ich dabei bin. Keine Chance.
Aber trotzdem geile
Aber,
Karte. Richtig schönes
ja.
Design auch. Ich finde, dass die Karte auch ordentlich gut aussieht. Aber es ist
Ja.
ja schön, dass wir auch so eine Karte dann da noch mal in Deutschland haben oder jetzt gerade noch in Österreich. Das ist ja auch mal eine schöne Sache.
Ja.
Ja.
Jetzt bist du doch schon ein paar Jahre dabei, Martin. Mich würde interessieren, so dein Blick rückwirkend so ein bisschen. Du hast ja jetzt eben auch schon die ein oder andere Karte verkauft. So haben sich die Wünsche der Sammler aus deiner Sicht so ein bisschen verändert? Also hat sich die Nachfrage, ja, die Wünsche eben, wenn du für das 10 Jahre zurückvergleichst, gut, du hast jetzt vielleicht noch nicht alles im Angebot gehabt, aber hat sich da was getan aus deiner Sicht?
Also ich differenziere immer ein bisschen, weil ich denke, ich bin zum Teil in einer anderen Bubble unterwegs als viele andere im Kartenhobby, weil dieses und ich will das überhaupt nicht schlecht reden. Es kommt immer so rüber, als würde ich das schlecht reden. Dieses High-End-Game mit Karten ist nicht so meine Welt. Da hat sich garantiert mit Corona sehr viel verändert. Also da sind viel mehr Leute reingekommen in das Hobby. Base merkt man auch, man kann die Produkte in Europa kaufen, was wirklich cool ist für uns und nicht mehr aus den USA importieren. Aber ich habe sehr viele Leute im Shop, die kaufen wirklich, das sind Setsammler, die kaufen bei mir Base-Karten, die wollen ihre Sets komplettieren, die wollen ihre Rainbows voll machen. Und ob sich das Kaufverhalten großartig verändert hat, keine Ahnung. Also ich würde sagen, natürlich, wenn wir wieder eine Wirtschaftskrise bekommen, haben die Leute auch weniger Budget, das ist klar.
Ja,
Aber
klar.
ich glaube, bei mir kaufen wenige Investoren ein. Also dadurch ist es eher kontinuierlicher bei mir, das Ganze, als jetzt bei. Ich finde es immer schön, wenn ich auf Kartenmessen bin, weil ich schaue mir gerne diese High-End-Sachen an. Ich liebe es, diese Karten zu sehen mit den vielen Nullen hinten dran. Und ich schaffe es immer, dass ich auf den Messen einen Stand habe, wo links von mir und rechts von mir billigste Karte vermutlich teurer ist als mein ganzer Stand. Und das ist dann immer ganz spannend zu sehen und wie auch die Leute darauf reagieren, wenn man auf einer Messe zwischendurch jemanden hat, der einfach vier Boxen mit 1-Euro-Karten dort stehen hat und ein paar Slabs dort liegen hat, wo der teuerste vielleicht 100 Euro ist oder so.
Ja.
Es ist immer ganz spannend, aber ob sich bei den Leuten großartig was verändert, ich denke, also bei Baseball ist es anders nochmal als bei Football und Basketball, habe ich das Gefühl in Europa, weil die Leute wirklich mehr Sets sammeln und
Ja.
mehr Einzelkarten sammeln. es ist alles etwas, ich habe das Gefühl, oft auch etwas entspannter.
So eine kleinere Bubble halt, ne? Also das merkt man ja auch so beim Thema Soccer. Soccer ist, glaube ich, jetzt so seit, ja, ich übertreibe jetzt mal, seit 2, 3 Jahren so richtig in aller Munde, so ein bisschen durch Lamine Jamal und Messi und Ronaldo, und das kommt jetzt ja auch alles, ne? Ich glaube, das hatten wir auch ein paar Mal auch im Podcast besprochen. Soccer hatte einfach Nachholbedarf gehabt. Ich glaube, so an der Setvielfalt, auch fairerweise auch an den Werten, ne? Also teilweise waren Soccerkarten für das, wer da drauf war, auch ein Stück weit zu günstig, um das mal so zu formulieren. Hat sich jetzt in den letzten 2 Jahren komplett überholt, diese Meinung. Aber ich glaube, das war ja schon so der Fall, ne? Und was wir jetzt gerade haben, ist, dass glaube ich, Baseball viel, viel kleiner ist, die Bubble, vielleicht auch ein Stück weit ehrlicher gesammelt wird, ohne dieses Investment-Ding, sondern man sammelt es halt einfach, weil man es geil findet. Und ich habe das Gefühl, dass es auch eine sehr, sehr gesunde Umgebung sein kann für den einen oder anderen. Wahrscheinlich ein bisschen schöner als dann dieses ganze Investment-Geschachere aus dem Soccer-Markt. Also ich kann mich davon jetzt auch nicht ganz, ganz losmachen, aber das ist meine persönliches Empfinden aktuell zu dem Markt bei euch.
Ich glaube, dass auch, man muss auch immer gucken, wo kommt das Hobby her. Und Baseball hat eine längere Tradition. Und wie gesagt, ich werte das nicht. Fußball ist viel
Nee, muss
später
man
erst
nicht. Ja.
mit den Sportkarten gekommen. Und es wurde anders auch, ich glaube auch anders in die Szene rein, Ahnung, importiert oder so. Und Baseball ist einfach die Tradition aus Amerika und man hat seinen Binder. Und ich hab gerade 2014, 15 viele YouTuber geguckt, die wirklich über 80er Jahre Basekarten philosophiert haben, wo man sagt,
Mega.
das sind 30-Cent-Karten. Und ich habe es geliebt, ich habe es wirklich abgefeiert. Und ich habe mir viele, viele Videos von Spielen aus den 60er, 70er Jahren angeguckt und so. Und ich denke, das ist bei Fußball, bei den Sammelkarten, da ist die Geschichte nicht so verankert. Es ist was Neues und ich merke es auch, ich verkaufe sehr wenig Basekarten, Fußball oder so. Also Low-End-Ball geht bei mir so gut wie gar nicht. Basketball ganz klar, Football auch, Baseball sowieso, aber Soccer ist, ja, ich verkaufe wirklich wenig Soccer. Also das
Ja,
ist ganz, ganz wenig.
ich finde, du hast was Gutes gesagt, das ganze Thema Geschichte. Also klar hat Soccer auch Geschichte, darum geht es ja gar nicht. Auch sehr, sehr wichtige Ereignisse. Und ich habe aber das Gefühl, und ich bin ja jetzt ja sehr, sehr neu in dieser Bubble, vielleicht deswegen auch ein recht neuer Blick, es ist, bei Baseball ist super viel mit Geschichte verlinkt. Irgendwie, das hat er erreicht, das hat er gemacht, er war im Krieg und kam dann zurück und hat trotzdem noch einen Rekord aufgestellt. Und ich glaube, das war bei Ted Williams oder sowas, war auch irgendwie die Sache, war im Krieg. Siehste, hier, Markus, Baseball.
Junge, Junge, Lexikon geworden.
Jetzt
Unfassbar.
langsam, kommt langsam. Jackie Robinson zum Beispiel in so Spielereien, Satchel Paige, der super spät erst in die Profiliga kam und vorher halt noch in der Negro League gespielt hat. Und das sind so Sachen, diese ganzen Geschichten, ist super eng verbunden mit dem Spieler beim Baseball. Und das habe ich zum Beispiel gar nicht beim Soccer. Das habe ich auch fairerweise nicht so beim Eishockey zum Beispiel, ne? Beim Basketball eher, würde ich sagen. Dass man sagt, hier, das war das Achievement, der All-Star, der Rekord. Aber Baseball, finde ich, ist super viel Geschichte. Auch, liegt vielleicht auch daran, dass halt eben nach dem Krieg da extrem viel passiert ist oder auch vor dem Zweiten Weltkrieg da viel passiert ist. Aber ich finde, so dieses Historische habe ich so in der Tiefe noch nirgendwo anders erlebt.
Ja, auch die Statistiken und so. Also Baseball ist natürlich sehr auf Zahlen fixiert und Ted Williams ist ein gutes Beispiel, der letzte Spieler, der über 400 den Schnitt geschlagen hat. Wenn er nicht in den Krieg gegangen wäre, vermutlich auch den All-Time-Home-Run-Rekord von Babe Ruth geknackt hätte, wahrscheinlich. Aber das ist alles nur hätte, hätte, hätte. Und aber natürlich, das sind halt die Geschichten, wo er dann noch zum letzten Mal mit dem Golfcart durch das Stadion beim All-Star-Game fährt und danach kurz danach stirbt er und hat einmal noch die Ehre erwiesen bekommen von jedem und das sind halt Gänsehautgeschichten, also das, ja, kriege ich jetzt
Ich finde
schon
das
wieder
total
Gänsehaut.
faszinierend. Ich habe zum Beispiel, ja, ich finde das total cool, weil hier Tim Goldi ist ja auch super Baseball-Fan und hat dann auch gesagt, dass auch viel, ich habe den Namen vergessen, jetzt steinig mich bitte nicht, Goldi, du bitte auch nicht, wenn du das hörst, dieser ikonische Moderator, dieser Kommentator wohl aus dem Baseball, ich vergesse den Namen immer, Vince irgendwas.
Vince Scully, no,
Ich hier, Markus.
Vince Scully. Junge,
Siehst du, ich bin
das
drin.
bin raus.
Ne? Und dann hat er mir Videos geschickt und das war so faszinierend, dass du wirklich eine Stimme diesen Sport über Dekaden trägt. Ne? Und das ist so dieses Nostalgische und dieses familiäre, kuschelige. Also mich hat es wirklich positiv überrascht. Also ich bin reingegangen und dachte mir, ja, Baseball weiß ich jetzt nicht, so typischer Amisport, passiert jetzt nicht so viel, viel Zeit, um zu essen, zu trinken und aus dem Stadion zu gehen und wieder reinzukommen. Aber dann habe ich angefangen, bei der World Series wirklich tief zu gucken, auch dann mit Goldie über WhatsApp mir immer Sachen erklärt, mir erklärt, was die ganzen Zahlen dazu bedeuten haben, weil ich dachte, das wäre irgendwie Sudoku, Alter. Da war ja überall hier mit Punkt und hast du nicht gesehen und über, unter und eher so, ach du Scheiße. Und dann aber irgendwann, wenn man so ein bisschen sich da reinfuchst, denkst du, fuck, das ist einfach jedes Mal Mexican Standoff. Weißt du, du hast einfach einen, der will den Ball dir um die Ohren pfeffern und du musst das Ding wegschlagen. Und diese Duellsituation hast du ja die ganze Zeit. Und das hat mich irgendwie dann schon sehr gekickt, muss ich sagen. Wie am Frankfurter Bahnhof, nachts, Markus, wenn man aus dem Bahn steigt und da kommt einer mit einem Butterfly und sagt, Messer, Geld. Das hast du quasi die ganze Zeit, Markus, diese Tension in der Luft.
Ist nichts Neues, Standard.
Nichts so.
Sehr gut. Ja, krass. Auf jeden Fall glaube ich, was wir auf jeden Fall geschafft haben, oder ihr vor allen Dingen, oder du vor allen Dingen, Martin, Werbung für Baseball gemacht in den letzten 50 Minuten. Vielen Dank dafür schon mal.
Danke.
Bevor wir so langsam zum Ende kommen, haben wir wie immer noch unsere Last Pack Magic Fragen
Ja.
am Start. Das sind fünf Fragen, die wir am Ende nochmal den Gästinnen und Gästen raushauen. Die würden wir jetzt dir gerne auch stellen. Alex, ich führe einfach mal durch. Hoffe, das passt für dich.
Mach das sehr gerne.
Erste Frage ist: Stell dir vor, Sammeln existiert nicht. Welches Hobby hättest du dann?
Also ich bin ein riesen Musikfanatiker und ich habe lange Jahre auf Bühnen gearbeitet und sonstiges. Also ich würde, keine Ahnung, irgendwas in der Musikszene machen als Hobby. Also ich bin kein Musiker, ich kann kein Instrument spielen, aber ich würde in der Musikszene wieder irgendwas machen wahrscheinlich. Ja.
Singen?
Nö, 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 nö. Wenn dann Bühnentechnik oder sonstiges, ja, irgendwas im Hintergrund.
Sehr gut. Mit wem würdest du gern einmal Karten tauschen, egal ob es die Person gibt, ob sie historisch gibt, ob es eine fiktive Person ist? Gibt es da was? Jemand?
Wenn man in die Baseball-Szene geht, also es gibt sehr viele Baseballspieler, die Karten sammeln. Einer der berühmtesten ist Bobby Witt wahrscheinlich derzeit von den aktuellen Stars. Aber ich würde mir, keine Ahnung, wenn, also würde die Person dann auch Karten sammeln, einfach fiktiv oder
Ja, zum Beispiel, genau. Also mit wem würdest du Karten
ja,
tauschen?
dann würde ich Trump nehmen und keine Karten, sondern anderes tauschen mit ihm.
Okay. Was auch immer das dann ist. Wenn deine Sammlung sprechen könnte, was würde sie über dich erzählen? Jetzt bin ich gespannt.
Bitte keine neuen Karten mehr. Verschlanke mich oder so. Mehr Platz. Keine Ahnung.
Okay. Gibt es was, was dich am meisten im Hobby nervt? Oder was ist das, was dich am meisten nervt?
Warum kostet der Versand aus Österreich nach Deutschland so viel?
Das nervt mich tatsächlich auch teilweise. Auch der Versand nach Österreich und zurück. Das ist echt
Ja, aber
ätzend.
auch die Frage, die von den Leuten immer wieder kommt, warum man da Auslandsversand verlangen muss.
Ja, ist halt ein anderes Land. Also, Sportsfreunde. Aber das ist, ja, ich kann das schon nachvollziehen. Ja, das sind so Fragen, kann ich gut nachempfinden, dass es wahrscheinlich ein bisschen nervig ist. Aber die sprechen doch Deutsch. Warum ist es denn teurer? Hä?
Wir sind doch in Europa. Es ist doch
Wir
ein
sind doch in
Land weiter.
Europa.
Ein Land weiter. Es kann nicht so teuer sein.
Unheimlich.
Wir haben noch eine Frage, die der letzte Gast gestellt hat. Alex, du hast bestimmt vergessen, was die Frage von Spinotron war, das in dem Fall war. Ich habe vorhin, wie es sich gehört, natürlich mich vorbereitet und habe den Podcast nochmal komplett durchgehört vom guten Spinotron und habe die Frage rausgesucht, weil es ja schon ein paar Wochen her ist.
Doch mal, Markus, was ist denn die Frage vom lieben
Die
Spinotron?
Frage war, übersetzt auf Deutsch logischerweise, welchem Teil im Hobby würdest du gerne verändern, wenn du könntest? Also gibt es irgendeinen Teil im Hobby, wo du sagst, das muss es verbessert werden? Das würde ich gern verändern.
Was ich verändern würde, ich würde Salary Cap für Boxen einführen. Ich würde sagen, es darf nur einen Maximalpreis geben für Boxen und damit die für jeden zugänglich sind.
Egal ob Erst- und Zweitmarkt sozusagen dann.
Ja, genau. Ja. Oder vielleicht sogar nur im zweiten Markt oder so.
Ja.
Einfach so ein Gentleman Agreement, wir dürfen nur 1% draufschlagen oder so.
Ja.
Ja.
Werden wahrscheinlich
Finde ich
einige
einen
glücklich.
guten Call.
Ja.
Finde ich einen guten Call, weil ich glaube, daran krampft es ja momentan auch so ein bisschen. Und dann ist auch immer die Frage, wo zieht man da die rote Linie? Ne? Also, wir hatten es auch letztens bei uns in der WhatsApp-Gruppe ja, dass einige kleine Sammler gesagt haben: Ja, natürlich gehe ich in NBA Sapphire rein und versuche da eine Box zu kriegen, weil gut, dann kriege ich halt 1500 Euro Gewinn, mal ebenso innerhalb von ein paar Minuten und kann mir halt damit meine Sammlung weiter ausbauen. Und da waren wir irgendwie auch der Meinung, ja gut, wenn es halt eben für den Purpose ist, die Sammlung weiter auszubauen, dann ist es okay mit dem langen O. Aber auf der anderen Seite, wenn das jetzt, ich sag mal, Grauhändler oder ne, Zweitmarkthändler so machen, dann stöhnen dann auch alle wieder und sagen, boah, die Scalper, ne, jetzt nehmen die halt solche Preise. Ich glaube, das würde einige Probleme lösen, damit der Markt wieder ein bisschen gesünder ist, weil ich glaube, das Problem haben wir eigentlich gerade, dass man schwer an Boxen drankommt, dass sie teilweise einfach zu teuer sind. Und das würde das natürlich beheben. Umsetzbar schwierig, aber Gedanke finde ich gut.
Genau, dadurch, dass du eine Frage gestellt bekommst, hast du natürlich die Möglichkeit, dem nächsten Gast, es kann aus dem Hobby sein, also aus unserem Sammelkarten-Hobby, es kann aber, wir hatten auch vor Comics schon am Start, also es kann egal was sein, sollte dich aber nicht interessieren, sondern stell gerne die Frage, die wir dem nächsten Gast stellen sollen.
Ich hab mich vorbereitet.
Ah, sehr gut. Guck mal da.
Ich habe leider nur nicht geguckt, welche Frage mir gestellt wird, also das habe ich nicht gemacht.
Das habe ich
So weit
gemacht.
habe ich wieder nicht recherchiert. Wenn es möglich wäre, dass man Essen gradet, welches Essen würdest du graden?
Oh, das finde ich eine gute Frage.
Die habe ich gerade schon versucht, in meinem Kopf zu beantworten, aber ich glaube, ich muss drüber nachdenken.
Muss auch drüber nachdenken.
Das ist easy für einen Österreicher.
Was würdest du graden lassen?
Ich habe zufällig vorhin mit Janni einen Videocall gehabt und habe ihr die Frage auch gestellt und bei mir ist es sofort, es gibt in Österreich eine Wurst, die nennt sich Käsekrainer, die auf dem Grill mit Pommes und mehr nicht.
Käsekreiner, ist das so eine Käsewurst?
Das ist eine Art, keine Ahnung, eine Art nicht Bockwurst oder so, aber mit Käse gefüllt
Ja,
drinnen.
geil, geil.
Das
Ja.
Witzige ist
Und
aber,
die.
im Saarland heißt die Eitrige. Und das finde ich sehr
Ja, bei
eklig.
uns auch, bei uns auch. In Österreich. In
Oh.
Österreich gehst du zum Würstelstand und sagst einfach nur, du bestellst eine Eitrige mit einem Buckel. Das bedeutet, du bekommst eine Scheibe Brot und eine Käsekrainer.
Klingt wie
Also
meine Ex-Freundin.
in Wien funktioniert das plus ein 16er Blech. Das ist, in Wien gibt es ja Bezirke. Das ist das Röckringer
Ja.
Bier aus dem 16. Bezirk.
Ich muss sagen, ich mag Österreich wirklich gerne. Mein Bruder hat lange Zeit in Salzburg gelebt und das ist
Cool.
eine ganz, ist auch eine verrückte Welt. Da wirst du angesprochen mit Frau Doktor und also der
Ja.
Frau Doktor heißt, du selber hast als Frau keinen Doktortitel, aber du bist die Frau von einem Doktor zum Beispiel, ne? Und dann wird man dann mit Rängen angesprochen und Berufen angesprochen. Und das ist alles noch so ein bisschen wie bei Sissi. Ich mag das wirklich ganz dolle gerne. Ich finde das wirklich schön. Es ist immer so ein bisschen romantisch. Ich muss mal wieder nach Österreich, glaube ich.
Sehr gut.
Gerne.
Wieder was dazugelernt. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Martin, für deine Zeit. Vielen Dank
Vielen Dank,
für
Martin.
die Einblicke und deine Erzählungen, Meinungen und Geschichten, die du erzählt hast. Vielen, vielen Dank dafür. Wo man dich findet, hauen wir auf jeden Fall in die Shownotes. Du hast auf jeden Fall einen Instagram-Kanal, du hast eine Webseite. Dort hauen wir das natürlich auch noch raus. Und freuen uns natürlich, wenn es euch da draußen auch gefallen hat. Wenn es so ist, lasst gerne 5 Sterne da. Freut uns natürlich sehr für uns. Und Martin, dir gehören die letzten Worte, wenn du magst.
Danke für die Einladung. Ist echt cool, auch mal das Baseball-Hobby in Podcast zu bringen. Und ja, danke fürs Zuhören und danke fürs Einladen.
In diesem
Sehr
Sinne,
gerne.
macht's gut. Ciao, ciao.
Tschö.